Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute Vormittag wird uns einiges zugemutet. Zunächst einmal werden wir zu Schafen erklärt. Und jetzt haben wir noch eine Steigerung mit unserem Predigttext. Den habt ihr zwar schon gehört, aus dem ersten Petrusbrief. Ich lese ihn gleich nochmal vor, aber ich sage euch auch, was der Martin Luther als Überschrift drüber geschrieben hat. Mahnungen an die Sklaven. Also erstens sind wir Schafe und jetzt sollen wir auch noch Sklaven sein. Und das ist ja etwas, was wir ganz und gar nicht mögen. Als Unfreie bezeichnet zu werden oder angesehen werden. Auf der anderen Seite, warum brauchte es damals solche Mahnungen an Sklaven? Das war das Besondere. Das war das Neue an dieser eigenartigen Sekte um diesen gekreuzigten und auferstandenen Menschen aus Nazareth. Dass nämlich alle miteinander, egal ob hoch oder niedrig, ob adlig oder grattlig, miteinander gesessen sind, miteinander gefeiert haben, miteinander gegessen haben. An manchen Stellen führte es zum Konflikt, das wissen wir aus Korinth, dass nämlich diejenigen, die sehr viel hatten und reich waren, ihre Spezereien zum Abendmahl mitgebracht haben und die anderen waren froh, wenn sie ein Kantenbrot abgekriegt haben. Da musste damals der Paulus eingreifen und sagen, Freunde, wer was hat, der teilt und wer nicht teilt, kann zu Hause bleiben. Also jetzt heute noch einmal ein Ausschnitt an die Sklaven gerichtet, eine Mahnung und eben weniger die Mahnung, die man normalerweise erwartet, so nach dem Motto, wenn du schon nichts zum Sagen hast, dann halt wenigstens die Klappe, sondern ganz anders. Petrus beginnt mit, denn dazu seid ihr berufen. Holla! Da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Also ausgerechnet diejenigen, die von allen verachtet werden, auf die jeder Freie heruntergeguckt hat, die Sklaven, hören mit einem kurzen Satz, ihr seid berufen. Das heißt, herausgerufen aus der Menge, herausgerufen aus dem bisherigen Leben, herausgerufen aus der Rolle, die ihr eingeführt habt, die ihr ausgefüllt hattet, nämlich die, für alle da zu sein und nicht aufzumotzen und nichts zu sagen, alles zu ertragen, weil es einen gegeben hat, der noch viel mehr ertragen hat, nämlich Jesus Christus, der für euch gelitten hat, nicht nur für die Großkopferten, sondern für euch, für die Kleinen, für die Geschmähten. Und er hat euch ein Vorbild hinterlassen. Also, eine Berufung ist schon was Besonderes. Das ist nicht eine persönliche Entscheidung, die ich mir so treffe, nicht? Sondern es ist etwas, was ich in mir spüre. Es ist der Unterschied, ob jemand einen Beruf hat, wo er sagt, das ist das, was mich ausfüllt, da fühle ich mich berufen, das zu tun, oder ob er einen Job macht, sprich ein paar Aufgaben erfüllt. Das ist ein Riesenunterschied. Und man spricht nicht nur in geistlichen Berufen von Berufung, sondern eben auch eigentlich in allem, was wir tun. Wozu fühle ich mich berufen? Also die Sklaven sind berufen zur Nachfolge Jesu oder anders gesagt, selbst die Sklaven sind berufen. Und sie sollen dem Vorbild Jesu nachfolgen, seinen Fußstapfen. Also, das kennen wir ja, dieses schöne Bild, dass jemand sagt, oh mein Vorgänger, was der für Fußabdrücke hinterlassen hat. Ich weiß ja gar nicht, ob ich die ausfüllen kann. Das sagt man, wenn jemand besonders gut, jemand besonders erfolgreich war, der hat große Fußstapfen hinterlassen. Und das geht auch uns Pfarrern so, nicht? Wenn du auf eine neue Pfarrstelle kommst und weißt, der Vorgänger hat extrem gut gearbeitet, dann fragst dich schon, reicht das meine aus, um das auch auszufüllen? Nur genau dieses in die Fußstapfen treten, sagt uns der Petrus in diesem Text nicht. Er sagt nicht, ihr sollt hineintreten in seine Fußstapfen, sondern er sagt, ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist nämlich völlig egal, wie groß die Fußstapfen vorher sind. Ich gehe hinter denen her. Mit meinen kleinen Füßen hinterlasse ich halt dann kleine Fußstapfen, aber ich folge der Spur, die der Große mir gelegt hat. Wir können Jesus nachfolgen, jawohl, aber wir können ihn weder ersetzen noch erfüllen. Und das ist eine ungeheuer entlastende Botschaft, die er damals selbst diesen kleinen Sklaven geschickt hat. Geht den Weg, geht ihn mit euren Schritten, mit euren Fußabdrücken. Überfordert euch nicht, aber seid dabei. Und dann erzählt er eben weiter, warum es sich lohnt, diesem Menschen Jesus nachzufolgen, diesem Sohn Gottes. Er hat keine Sünde getan. In seinem Mund fand sich kein Betrug. Ich habe mich immer gefragt, gibt es auf dieser Welt noch einen anderen Menschen, der das von sich auch mit ganz ehrlichem Herzen sagen könnte? Nicht ein einziges Mal ein klein wenig geflunkert, ein bisschen an der Steuer vorbeigeschoben oder was auch immer. Ich möchte wetten, es findet sich garantiert jemand, der es von sich behauptet. Aber das ist halt dann auch einer, der entweder Gedächtnislücken hat oder es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Der Einzige, der wirklich sündenfrei gelebt hat und auf Deutsch gesagt, nichts Unnützes von sich gegeben hat, das meint nämlich Petrus damit, dessen Mund nicht Betrug fand, das ist nur Jesus gewesen. Und dann macht er weiter. Und ich sehe da wieder diese Sklavenchristen, die Underdogs der Gesellschaft. Wenn er ihnen sagt, der, also Jesus, als er geschmäht wurde, nicht zurückgeschmäht hat, der nicht drohte, als er litt und sich ganz dem anvertraut hat, der Herr und Herrscher aller Dinge ist. Hört sich jetzt für uns an, freier Wille. Wenn mich jemand beleidigt, ist es meine freie Entscheidung, ob ich es ihm heimzahle oder ob ich es ihm verzeihe. Wenn die Rede aber an Sklaven gerichtet ist, haben die keine freie Entscheidung, ob sie da zurückbeilangen dürfen oder zurückbeleidigen, sondern die spüren es sofort, manchmal sogar mit der Peitsche am Kreuz, wenn sie frech werden. Deswegen erzählt es ihnen der Petrus auch. Er erzählt es ihnen deswegen, dass eben zum Leben eines Christen auch einiges an Duldsamkeit dazugehört. Es gibt Dinge, die wir aushalten müssen, ob wir wollen oder nicht. Genauso wie Jesus ja unser aller Schuld und Sünde hoch ans Kreuz getragen hat, so schreibt es ihnen auch. Genauso müssen wir einiges ertragen. Und selbst bei allem Streben nach Freiheit und bei allen Freiheiten, die wir haben, ist man oftmals besser bedient, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern zu verzeihen, zu vergeben. Weil ein Mensch, der nicht vergeben kann, der ist auch nicht glücklich. Der ist nicht fähig zu lieben und nicht fähig zu leben. Petrus weist, obwohl wir uns jetzt so in der österlichen Freudenzeit befinden, noch einmal auf das Geschehen in der Karwoche hin. Eben für die Sklaven damals und für die Christinnen und Christen heute ist das Geschehen, auf das wir leben können. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, ihr damals, aber auch wir heute. Und dann kommt ein für mich etwas irritierender Satz. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ihr wart wie Schafe, jetzt haben wir sie endlich am Hirtensonntag. Und es erinnert mich etwas an, wir waren jetzt vor Ostern im Elsass, auf den Spuren von Albert Schweitzer. Sein Geburtshaus besucht und sein Wohnhaus besucht. Und da ist natürlich dann auch immer die Kritik an den Pfarrer, Musiker, Philosophen und Arzt, der in Lambaréné in Gabon eben ein Dschungelkrankenhaus aufgebaut hat. Und wie ein großer Vater mit den schwarzen Patienten und Mitarbeitern umgegangen ist. Man nennt das paternalistisch, ist er umgegangen. Er war ein Kind der Kolonialzeit und heute gibt es dann Kritiker, die sagen, da hätte er doch sehr viel gleichberechtigter mit denen umgehen müssen und nicht so überheblich, als wäre er der große Papa und die irrenden Schafe. Tja, wenn wir Schafe sind, gehen wir es mal an, egal welcher Hautfarbe, und niemand ist jemals da gewesen und hat uns den Weg gezeigt. Was wären wir denn heute? Umherirrende Schafe und Hammel. Bei den Schafen haben wir natürlich, ich habe es ganz am Anfang gesagt, immer ein bisschen das Problem, mit denen wollen wir uns nicht identifizieren. Die haben zwar bei Regen uns einiges voraus, die Kleidung, sprich die Wolle, ist wasserdicht. Aber wenn wir jemanden beleidigen wollen, ist doch ganz schnell einmal, du dummes Schaf, du. Gibt es auch noch schlimmere Ausdrücke dafür. Aber die Schafe sind gar nicht so dumm. Sie wissen, was ihre Stärke ist. Ihre Stärke ist die Herde. Ihre Stärke ist das Miteinander. Das schützt sie nämlich, das schützt das einzelne Schaf vor einem Angreifer. Deswegen, das Gleichnis vom verlorenen Schaf, ist es so wichtig, dass ein verloren gegangenes einzelnes Schaf extra gesucht wird, weil das ist sonst todsicher Abendessen für einen Berglöwen. Ihr wart wie irrende Schafe. Schafe brauchen jemanden, der für sie da ist und der ihnen den Weg zeigt. Und da gibt es so eine nette Geschichte, dass die Schafe das nämlich auch wissen. Aus Syrien. Ein Reisender kommt an einen Brunnen. Und an diesem Brunnen sind drei verschiedene Hirten mit ihren jeweiligen Herden und die Tiere trinken. Und sind total durcheinander. Und der Reisende, der macht sich so seine Gedanken und sagt, drei verschiedene Herden. Wie lange werden die denn brauchen, um die wieder auseinander zu dividieren? Das wird doch garantiert ein Chaos. Nach einer Weile, als die Schafe getrunken haben, geht einer der Hirten ein Stückel vom Brunnen weg und ruft laut, Itbani. Das Arabisch heißt, folgt mir. Könnt ihr nachkontrollieren. Ich habe es auch gegoogelt. Und ungefähr 30 Schafe lösen sich aus der großen Herde und versammeln sich um diesen Hirten. Der Reisende guckt. Kurze Zeit später ruft der zweite Hirte, Itbani, und wieder lösen sich etliche Schafe aus der Herde heraus, versammeln sich um ihn herum und die restlichen, die noch da sind, gehören dem dritten Hirten. Und der Reisende ist ein Zweifler, ein Skeptiker. Der sagt, jetzt möchte ich aber wissen, was dahinter ist. Geht zu dem dritten Hirten und sagt, leih mir mal deinen Hut, deinen Hirtenstab und deinen Mantel. Und er verkleidet sich als Hirte, geht ein paar Meter abseits und ruft, it bunny, it bunny. Das war jetzt laut. Ein paar Schafe gucken. Aber sie gucken nur. Kein Schaf bewegt sich. Daraufhin sagt der Reisende zu dem dritten Hirten, ja sag mal, hören die denn nur auf dich? Und er sagt, doch, die hören auch auf andere. Aber die auf andere, fremde Hirten hören, die sind entweder blöd oder krank. Ein gesundes Schaf hört auf seinen Hirten und folgt ihm nach. Also, liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitschafe, sind wir doch alle hoffentlich nicht nur wie die Sklaven damals, gesunde Schafe in der großen Hirte Jesu Christi. Denn er ist unser Hirte und der Bischof unserer Seelen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.